Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Buch Nehemia, wie schon gesagt, und zwar sind es heute die Kapitel 1 und 2. Wir hören Gottes lebendiges Wort ab Nehemia, Kapitel 1, Vers 1, und wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne mit mir aufschlagen. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir: Die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der du den Bund und die Gnade denen bewahrst, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, das ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, die du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Und ich sprach zu dem König: Der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Da sprach der König zu mir: Was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und sagte zu dem König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß: Wie lange wird die Reise dauern? Und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König: Wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch einen Brief an Asaph, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Als ich nun zu den Statthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Ich aber kam nach Jerusalem. Und als ich 3 Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern. Denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor, und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich. Aber da war für das Tier und mir kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann wieder um und kam durch das Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin von den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die an dem Werk arbeiteten, nichts gesagt. Da sprach ich zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie: Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen: Was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Theo Lehmann und Jörg Swoboda waren 2 Pastoren in der ehemaligen DDR. Die beiden haben sich in diesem Staat mutig zu Jesus bekannt und deswegen immer wieder Probleme mit der Staatsmacht bekommen. Teilweise saßen sie sogar im Gefängnis. Und zusammen haben sie auch viele Lieder geschrieben. Und in einem dieser Lieder heißt es: Auch mit Gott gerät man in Krisen. Probleme, die unfassbar sind. Und sie wissen, wovon sie sprechen, aus eigener Erfahrung. Ja, auch Christen geraten in Krisen. Jetzt sind Krisen, in die man so gerät, nie angenehm. Ja, keiner wünscht sich, jetzt heute in eine Krise zu geraten, aber für Menschen, die an Gott glauben, können Krisen sogar doppelt schlimm sein. Denn zusätzlich zu dem Leid, was man so erfährt, zu dieser unangenehmen Situation, kommen nagende und bohrende Fragen. Hat Gott mich vergessen? Oder hat er vielleicht mal mit mir angefangen, aber es sich dann unterwegs, als er so gesehen hat, was für ein Versager ich bin, sich es dann doch irgendwie anders überlegt? Hier in den ersten beiden Kapiteln vom Buch Nehemia sehen wir, wie ein Teil von Gottes Volk in so einer Krise steckt. Konkret: Es ist hier die Bevölkerung von Jerusalem. Ja, Jerusalem. Das war die Stadt, von der Gott gesagt hatte: In dieser Stadt will ich meinen Namen wohnen lassen. Und ausgerechnet diese Stadt gerät in eine heftige Krise. Ja, und damit wir verstehen, was es mit dieser Krise auf sich hat, und damit wir aus der Krise dieser Stadt für unsere Krisen lernen können, müssen wir uns zuerst kurz den geschichtlichen Hintergrund anschauen. Wo sind wir hier eigentlich in der Geschichte? Ich habe schon öfter in dieser Reihe, in dieser Predigtreihe gesagt, dass die Bücher Esther, Esra und Nehemia ganz eng zusammengehören. In der hebräischen Bibel sind sie teilweise sogar ein Buch. Ja, man könnte sagen, Esra ist so Teil 1 der Geschichte und Nehemia Teil 2. Und zwischen dem Ende von Esra, was wir uns vor 2 Wochen angeschaut haben, und dem Anfang hier der Geschichte Nehemias liegen nur 13 Jahre. Und am Anfang von Teil 2 geht der Fokus von Jerusalem zurück auf die Schaltzentrale der Macht in der damaligen Zeit. Dort, wo nämlich der persische König herrscht, der auch König über Jerusalem war. Und wir schauen in eine der persischen Hauptstädte, nämlich die Stadt Susa oder Susan. Und aus dieser Stadt beginnt dieser Nehemia zu berichten. Und da stellt sich die Frage: Wer ist das eigentlich? Wer ist dieser Nehemia? Er gehört zu einer Gruppe von Juden, die nicht aus der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Ja, ganz ähnlich wie die Geschichte, die persönliche Geschichte auch von Esra, beginnt Nehemias Geschichte weit weg von Jerusalem. Der Großteil der Juden ist nämlich gar nicht nach Jerusalem zurückgekehrt. Sie hätten gedurft, aber irgendwie hatten sie sich im babylonischen Reich und später im persischen Reich bequem gemacht. Und zu so einer Familie gehört eben auch Nehemia. Und nicht nur das, Nehemia ist da nicht nur geboren und aufgewachsen, er hat sogar richtig Karriere gemacht. In Vers 11 erfahren wir, er war der Mundschenk des Königs. Ja, und an Königshöfen in der Antike war der Mundschenk eines der wichtigsten Ämter. Der Mundschenk war für die Getränke des Königs verantwortlich. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, was ist denn daran so wichtig? Das kann ja jeder machen. Aber damals, wenn man den König umbringen wollte, und das gab es damals durchaus öfter, dass irgendwer den König umbringen wollte, dann war die eleganteste Variante, einfach so ein bisschen Gift in seinen Becher zu schütten. Und der Mundschenk musste das eben verhindern. Wenn es also einen Menschen gab, dem so ein antiker König in seinem Königreich vertrauen musste, dann war das der Mundschenk. Und Nehemia hatte ausgerechnet diese Position. Er war also einer der wichtigsten Beamten am damals größten Königshof der Welt. Und Nehemia macht so seinen Job, alles normal wie immer. Und eines Tages kommt einer seiner Brüder vorbei. Sein Bruder war in letzter Zeit in Jerusalem gewesen und ist jetzt zurück, trifft den Nehemia. Und Nehemia stellt ihm so eine Frage. Sag mal, du, wie geht's eigentlich den Leuten in Jerusalem? Und ich weiß nicht, mit welcher Antwort Nehemia hier gerechnet hat. Vermutlich nicht mit der Antwort, die er hier bekommt. Die ist nämlich absolut niederschmetternd, Vers 3. Die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Ja, die Mauern von Jerusalem liegen in Trümmern. Aber nicht nur die. Was noch schlimmer ist, auch die Leute dort liegen in Trümmern. Ja, im übertragenen Sinn. Sie befinden sich in großem Unglück und in Schmach, Vers 3. Es ist 13 Jahre her, da war Esra zurückgekommen, hatte Reformen durchgeführt, alles verbessert. Und nur 13 Jahre später ist alles wieder schlimm. Und gefühlt ist es schlimmer als jemals zuvor. Menschen, die Gotteskinder sind und denen es gleichzeitig richtig, richtig schlecht geht. Menschen, die in einer echten Krise stecken. Und das ist hier die Situation, mit der Nehemia vom einen auf den anderen Moment konfrontiert ist. Und das ist ja heute nicht anders. Jeder Christ, der mit anderen Christen in einer Gemeinde ist, bekommt regelmäßig mit, wie andere Christen in eine Krise geraten. Ja, nicht jeder Christ ist dauerhaft im Krisenmodus, das ist auch gut so. Nehemia zum Beispiel geht's hier echt gut. Ja, ein Mann mit seinem Posten war jetzt vermutlich kein armer Schlucker, um es ganz vorsichtig zu sagen. Der Nehemia hat's geschafft. Finanziell, karrieremäßig. Aber mitten in diesen Wohlstand kommt diese eine Botschaft. Tausende von Kilometern entfernt sind Menschen, die beten den gleichen Gott an wie du. Und denen geht es richtig schlecht. Nehemia reagiert darauf. Es lässt ihn nicht kalt. Er bleibt auch nicht untätig, sondern er reagiert. Und anhand von seiner Reaktion, anhand von Nehemias Reaktion, kannst du lernen, wie du in solchen Situationen reagieren sollst. Mein Thema für heute lautet, wie du deinen Mitchristen in Krisen begegnen sollst. Und ich habe drei Punkte, die wir uns zusammen anschauen wollen. Erstens, fühle mit ihnen, im Blick auf Gottes Familie. Zweitens, bete für sie, mit Blick auf Gottes Treue. Und drittens, kämpfe für sie, mit Blick auf Gottes Sohn. Wie du deinen Mitchristen in Krisen begegnen sollst, fühle mit ihnen, bete für sie, kämpfe für sie. In was für Krisen können Menschen so geraten? Hier bei Nehemia sind es die kaputten Stadtmauern von Jerusalem. Und es ist nicht ganz sicher, wann diese Stadtmauern zerstört wurden. Entweder sind sie hier immer noch kaputt von der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar vor 140 Jahren. Oder man hat die Stadtmauern tatsächlich in der Zwischenzeit schon mal wieder aufgebaut, aber dann kamen in den letzten Jahren andere Völker und haben sie wieder zerstört. In Esra 4, Vers 23 haben wir zum Beispiel gelesen, dass es Leute gab, die Jerusalem mit Gewalt und Macht angegriffen haben. Ja, eventuell waren also die Mauern schon mal wieder aufgebaut und sind jetzt wieder zerstört worden. Wie auch immer, die Mauern sind jetzt kaputt. Und das war damals echt ein Problem. Denn wenn man keine Stadtmauern hatte, dann war die Stadt den Feinden schutzlos ausgeliefert. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn dein Haus oder deine Wohnung keine Haustür hätte. Und wenn du so vielleicht durch die Stadt läufst und du würdest ein Haus sehen, was offensichtlich bewohnt ist, aber was keine Haustür hat, was würdest du denken? Vermutlich sowas wie, also die Leute, die hier wohnen, die haben irgendein Problem. Und zwar ein Problem, was über die fehlende Haustür hinausgeht. Die sichtbaren, kaputten Stadtmauern hier, die sind nur so ein äußeres Symptom, so ein Bild für den inneren Zustand dieser Menschen. Die ganze Stadt, die ganze Bevölkerung, das Volk Gottes steckt hier im Krisenmodus. Und die Frage ist, wie kann man anderen Kindern Gottes begegnen, die sich mitten in einer Krise befinden? Und genau das zeigt uns Nehemia. Und als erstes sehen wir, es geht darum, dass dir die Situation deiner Mitchristen nicht egal ist. Ein erster Punkt, begegne Mitchristen in Krisen, indem du mit ihnen fühlst. Und zwar ein Blick auf Gottes Familie. Wie reagiert hier Nehemia auf diese Nachricht? Vers 4. Es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Nehemia hört diese Nachricht und ist richtig fertig. Er neigt ja hier zu Depressionen, ja, vielleicht zu Überreaktion. Man könnte ihm doch sagen, du Nehemia, das ist nicht dein Bier. Die sind hunderte von Kilometern weg. Aber das gesamte Wort Gottes und vor allem das Neue Testament zeigen uns, Nehemias Reaktion hier ist genau richtig. Wenn du mitbekommst, dass deine Geschwister in einer Krise sind, dann sollst du mitfühlen. In Römer 12, Vers 15 lesen wir, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Und Nehemia lebt uns hier vor, was das in der Praxis bedeutet. Kaputte Stadtmauern sind heute eher nicht mehr so das Problem, was wir haben. Aber auch heute geraten Gottes Kinder in Krisen. Zum Beispiel Kampf mit der Sünde, die immer wieder hochkommt. Ja, Verlust von Arbeitsplätzen oder vergebliche Arbeitssuche. Finanzielle Probleme, persönliche Konflikte in der Familie oder mit den Nachbarn. Nachteile oder Schikane, weil du Christ bist. Mobbing in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz. Oder schwere Krankheiten. Ja, gerade die Nachricht von einer schweren Krankheit hat uns ja als Gemeinde in den letzten Wochen getroffen. Und ich hatte die Vorbereitung zu dieser Predigt schon vor ein paar Wochen begonnen. Und dann hatte ich so das Thema, ja, wie du deinen Mitchristen in Krisen begegnen sollst. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, ja, also so eine richtig krasse Krise, das gibt's ja zurzeit bei uns nicht. Natürlich sind viele in der Gemeinde an vielen Punkten herausgefordert und angefochten, aber so eine richtige Krise? Aber dann ist sie gekommen. Und es zeigt uns, in diese Krisen kannst du als Christ geraten. Und ich gehe sogar noch weiter, wenn du es jetzt gerade nicht erlebst, irgendwann wirst du etwas davon erleben. Und du wirst mitbekommen, wie andere Christen das erleben. Und die entscheidende Frage ist dann, wie reagierst du? Zuckst du mit den Schultern oder fühlst du mit? Bist du bereit, mit anderen hier in der Gemeinde wirklich mitzuweinen? Und vielleicht fragst du dich auch, ja, warum soll ich das machen? Natürlich ist es schlimm, wenn irgendwer anders, gerade einer von meinen Geschwistern im Glauben, in Krisen gerät, aber ehrlich gesagt, ich habe genug mit meinen eigenen Krisen zu tun. Nehemia gibt uns hier auch die Antwort auf das Warum. Er bezeichnet Jerusalem hier gleich zweimal als die Stadt, wo seine Väter begraben liegen. In Kapitel 2, einmal in Vers 3 und dann nochmal in Vers 5. Und damit sagt er, die Leute in Jerusalem und ich, wir gehören zusammen, weil wir aus derselben Familie stammen. Du und alle anderen Christen hier im Raum, auch wir gehören zusammen. Und es ist nicht, weil unsere Vorfahren alle auf demselben Friedhof liegen, sondern weil wir alle denselben Heiligen Geist haben. Wir haben das eben gelesen in 1. Korinther 12. Es gibt dieses unsichtbare Band, was uns alle verbindet. Und dieses Band sorgt dafür, dass du Verantwortung hast für die anderen hier in der Gemeinde. Nicht nur, aber gerade dann, wenn sie in Krisen geraten. Aber vielleicht fragst du weiter. Ja, es gibt so viele Christen auf der Welt und so viele von denen sind in Krisen. Wenn ich mich da um jeden kümmern würde, von dem ich mitbekomme, und mit jedem mitleiden würde, dann würde ich ja zu nichts anderem mehr kommen. Und das ist ein total berechtigter Einwand. Ich glaube, Nehemia hatte damals zweifellos eine ganz besondere Berufung von Gott. Er wurde tatsächlich von Gott berufen, hunderte von Kilometern entfernt von seiner Heimat, Gottes Kindern zu dienen. Aber für die meisten Kinder Gottes zu allen Zeiten ist der erste und wichtigste Verantwortungsbereich die eigene Ortsgemeinde. Es ist gut, wenn wir uns für verfolgte Christen einsetzen und für sie beten. Es ist gut, auf der ganzen Welt Partnergemeinden und befreundete Gemeinden zu haben. Es ist gut und wichtig, Missionare in die ganze Welt auszusenden und für sie zu beten. Aber deine erste Verantwortung ist hier in deiner Ortsgemeinde. Ich betone das einerseits, damit jeder von uns weiß, für welche Menschen, für welche Christen bin ich besonders verantwortlich, ganz praktisch. Aber ich sage das auch, weil wir uns manchmal daran erinnern müssen, dass es oft leichter ist, sich um irgendwelche Menschen zu kümmern oder zu sorgen, die weit weg sind. Ja, die Leute hier in der Gemeinde, an die gewöhnt man sich irgendwann. Und auch ziemlich schnell, wenn man ehrlich ist. Mit denen ist es oft nicht mehr so aufregend und neu und spannend, Gemeinschaft zu haben. Und dann lernt man irgendwann auch noch ihre Macken kennen. Paulus vergleicht in 1. Korinther 12 uns als Christen in der Gemeinde mit verschiedenen Körperteilen, die zusammen einen Körper, einen Leib bilden. Wir haben es eben gelesen. Und er schreibt dann, wenn ein Körperteil leidet, dann leiden alle anderen Körperteile mit. Und das Spannende ist, das Entscheidende für unsere Frage hier ist, dass Paulus in dem Zusammenhang von 1. Korinther 12 nicht über die weltweite Gemeinde spricht, sondern über die Ortsgemeinde, die konkrete Gemeinde vor Ort. Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen mit. Und natürlich steckt da ein Auftrag drin. Ja, leide mit den anderen mit. Aber ganz ehrlich, wenn du so dein eigenes Wohlbefinden so analysierst und an Momente denkst, wo du so richtige Kopfschmerzen hattest, dann geht's irgendwie deinem ganzen Körper automatisch schlecht. Weil jemand, der brutale Kopfschmerzen hat, der sagt nicht, na, dafür hat meine Hand gerade keine Schmerzen. Paulus sagt hier nicht, leide mit, sondern er stellt es fest, wenn ein Körperteil leidet, dann leiden alle anderen mit. So funktioniert unser Körper normal. Das ist normal so. Und wenn es nicht so ist, dann ist das nicht gut. Dann stimmt etwas nicht. Nehemia hört hier diese Nachricht und ist völlig fertig. Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Das haben wir gesehen, aber das war nicht alles. Vers 4 geht weiter. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Als nächstes wendet sich Nehemia an Gott. An den Gott, der alles gemacht hat. An den Gott, der alles unter Kontrolle hat. Und das ist der nächste Schritt, wenn du hörst, dass jemand in deiner Gemeinde in einer Krise steckt. Mein zweiter Punkt. Begegne mit Christen in Krisen, indem du für sie betest. Und zwar mit Blick auf Gottes Treue. Wie sollst du konkret für deine Geschwister beten, die in einer Krise stecken. Ja, wahrscheinlich ist das Erste, was dir einfällt, Gott, bitte sorge dafür, dass diese Krise aufhört. Und das ist gut und richtig, so zu beten. Aber dir ist wahrscheinlich hier beim Lesen aufgefallen von diesem Gebet von Nehemia in Nehemia 1. Das Gebet geht irgendwie tiefer. Und ich glaube, du kannst von seinem Gebet hier zwei ganz wichtige Dinge lernen. Nehemia macht im Prinzip in diesem Gebet nämlich zwei Dinge. Er sagt zum einen, Gott, ich weiß, dass wir überhaupt keinen Anspruch haben, dass du uns hilfst, weil wir Sünder sind. Und zweitens, er erinnert Gott an das, was Gott versprochen hat. Und sagt, Gott, du bist treu. Und weil du treu bist, hilf uns, weil du es versprochen hast. Ja, er zitiert in seinem Gebet an Gott Dinge, die Gott gesagt hat. Ja, erinnert Gott sozusagen an Gottes eigene Worte. Vers 9. Kehrt ihr aber um zu mir und befolgt meine Gebote und tut sie. Das sagt Gott und Nehemia zitiert es hier. Selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Und Nehemia betet dann weiter, jetzt sagt er seine eigenen Worte. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ja, Nehemia ist hier fast dreist. Er sagt hier zu Gott im Prinzip, schau, was du versprochen hast. Erinnerst du dich noch? Und schau, was du schon getan hast. Du hast doch deine Kinder schon zurückgebracht nach Jerusalem. Willst du sie wirklich dort untergehen lassen? Wenn du deine Geschwister leiden siehst, dann ist das Wichtigste, was du tun kannst, für sie zu beten. Und wenn du dich fragst, wie soll ich das eigentlich machen? Dann ist meine erste Antwort an dich, mach einfach. Und meine zweite Antwort ist, mach es wie Nehemia. Bekenne Gott, dass du keinen Anspruch hast, dass er dir überhaupt zuhört. Und dann erinnere Gott daran, dass du doch Anspruch hast, dass er dir zuhört. Das klingt erstmal absurd, aber genau das ist es, was Nehemia uns hier zeigt. Bekenne Gott, dass du keinen Anspruch hast, dass er dich hört, weil du Sünder bist. Bekenne ihm, dass dein leidender Mitchrist keinen Anspruch hat, dass Gott ihm hilft, weil er Sünder ist. Ja, Gott möchte, dass wir demütig zu ihm kommen, dass wir nicht kommen mit Gott, du musst aber, sondern mit Gott, wir bitten dich. Ja, Vers 6. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Aber dann erinnere Gott auch daran, dass du doch Anspruch hast. Ja, wie gesagt, das klingt erstmal absurd. Das Ding ist, wegen deinem Leben hast du keinen Anspruch darauf, dass Gott dir hilft oder dass Gott dem hilft, für den du betest. Keinen. Aber weil Gott dir versprochen hat, dein Gebet zu hören und zu erhören, deswegen erinnere ihn an sein Versprechen in deinem Gebet. Das ist es, was Nehemia hier macht. Ja, der bekannte China-Missionar Hudson Taylor hat es einmal so gesagt. Es ist nicht nötig, dass wir in unseren Gebeten Gott an unsere Bedürfnisse erinnern, sondern an seine Verheißungen. Und genau das macht Nehemia hier. Vers 8. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Sohn Mose gegeben hast. Nun hat Gott uns nicht versprochen, jede Krise in unserem Leben wegzunehmen. Er hat auch nicht versprochen, in diesem Leben alle unsere Krankheiten zu heilen oder alle unsere Probleme zu lösen. Aber er hat versprochen, bei uns zu sein. Er hat versprochen, uns zu tragen und dafür zu sorgen, dass gerade die Krisen in unserem Leben zu unserem Besten dienen. Denn Gott ist treu. Er hält immer, was er verspricht. Und wenn du dann gebetet hast, dann freut sich Gott darüber. Und ich bin mir ziemlich sicher, dann freut sich auch derjenige darüber, für den du gebetet hast. Aber weißt du was? dein Gebet macht auch etwas mit dir selbst. Denn wenn du so betest mit dieser Haltung, ich habe keinen Anspruch wegen mir selbst, aber ich habe allen Anspruch wegen Gottes Verheißungen, wenn du mit dieser Haltung betest, dann macht es auch was mit dir. Nämlich mit deiner Sicht auf die Dinge. Nehemia hat schon einen Plan, während er betet. Er will zum König gehen und ihn fragen, ob er nach Jerusalem gehen darf, um da zu helfen. Wir werden gleich sehen, Nehemia hat panische Angst vor dieser Begegnung. Und schaut mal rein, wie Nehemia sein Gebet beendet. Vers 11. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen. Und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Wie nennt Nehemia hier den König? Dieser Mann. Im Gebet wird der mächtigste Mann der damaligen Welt zu diesem Mann. So ein Typ halt. Warum? Weil du im Gebet eine Audienz hast bei der mächtigsten Person des gesamten Universums. Bei der mächtigsten Person der gesamten Wirklichkeit. Und wenn du dir das bewusst machst, dann verschwinden deine Probleme und Ängste nicht. Das nicht. Und es verschwinden auch nicht die Probleme und die Ängste und die Sorgen von denen, für die du betest. Aber sie werden kleiner. Weil Gott versprochen hat, uns in unseren Krisen beizustehen, weil er versprochen hat, uns zu tragen, uns zu trösten und uns niemals zu verlassen. Deswegen erinnere ihn daran, dass er sich verpflichtet hat, uns zu helfen. Erinnere ihn daran wieder und wieder in deinen Gebeten. Gerade auch dann, wenn du für deine Mitchristen betest. Nehemia leidet mit den Leidenden. Er betet für die Leidenden und dann wird er drittens aktiv. Mein dritter Punkt. Begegne mit Christen in Krisen, indem du für sie kämpfst, mit Blick auf Gottes Sohn. Wenn du für etwas oder für jemanden kämpfst, dann ist es immer ausnahmslos damit verbunden, dass du etwas opferst. Ja, sei es Geld oder Zeit oder Kraft oder alles zusammen. Ja, wenn du für andere kämpfst, dann kostet das. Nehemia lässt es sich hier sehr viel kosten, für andere zu kämpfen. In seinem Fall äußert sich das vor allem durch zwei Verhaltensweisen. Erstens, er verlässt seine Komfortzone und zweitens, er macht einen Plan. Er verlässt seine Komfortzone. Ja, natürlich braucht Nehemia die Erlaubnis des Königs, bevor er nach Jerusalem geht, um dort zu helfen. Er war ja einer seiner wichtigsten Beamten. Und persische Könige, die waren keine Buddies, zu denen man einfach mal so gegangen ist, um die mal was zu fragen. Im Buch Esther sehen wir das ganz eindrücklich. Esther war ja sogar mit dem persischen König verheiratet. Übrigens, ihr Ehemann war der Vater von diesem König hier. Und selbst sie geht mit der Einstellung zu ihrem Mann, komme ich um, so komme ich um. Das ist eine spannende Haltung in einer Ehe. Und auch Nehemia ist sich nicht so sicher, ob es jetzt eine gute Idee ist, dem König mit so einer dreisten Bitte zu kommen. Wie würde der König reagieren? Ja, schon im Gebet hatte er darum gebeten, dass dieser Mann Ja sagt. Ja, im Gebet, im Thronsaal Gottes, da war es dieser Mann. Aber das nimmt ja erstmal nichts weg von der grundsätzlichen Unberechenbarkeit des Königs. Und dann steht Nehemia hier vor dem König. Und der muss dermaßen traurig ausgesehen haben, der Nehemia. Der König merkt sofort, da stimmt was nicht. Der fragt ganz sensibel und feinfühlig nach. Und wir denken uns schon so, boah, ist das wirklich der persische König, der Unberechenbare? Aber Nehemia hilft es nicht wirklich. Ja, Vers 2 am Ende, da fürchtete ich mich sehr. Ja, seine Angst wird nur noch größer. Und dann rückt er langsam mit der Sprache raus. Vers 3, warum sollte ich nicht traurig sein, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt. Das war's dann auch erstmal, weiter redet er nicht. Der König muss ihm quasi alles aus der Nase ziehen. Ja, Vers 4, was erbittest du denn, Nehemia?
Und
erstmal betet Nehemia, so eine Angst hat er. Und dann Vers 4 am Ende, da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann Vers 5, und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Und der König? Der antwortet Nehemia völlig unerwartet positiv. Und diese Reaktion zeigt ja, dass Nehemia sich völlig unnötig Sorgen gemacht hat. Aber wenn man eben weiß, wie persische Könige grundsätzlich so drauf waren, dann war das durchaus verständlich. Daraus kannst du lernen, von Nehemia, dass wenn wir für andere kämpfen, dass wir dann eine Bereitschaft dafür brauchen, unsere Komfortzone zu verlassen. Es ist immer leichter, dass wir uns einfach nur um uns selbst drehen. Das ist definitiv bequemer. Ja, Nehemia befürchtet hier, diese Anfrage könnte ihn sein Leben kosten. Und dabei hat er ja noch nicht mal was davon. Ja, ihm selbst wird es dadurch nicht besser gehen, er muss reisen, vielleicht verliert er seinen Job als Mundschenk, irgendwer muss den ja in der Zwischenzeit machen. Aber er ist bereit, seine Komfortzone zu verlassen, um Gottes Kindern in Krisen beizustehen. Und als er da ist, geht's ja so weiter. Kaum ist er in Jerusalem angekommen, muss er sich mit drei Männern auseinandersetzen, die ihm das Leben schwer machen. Vers 10 lesen wir von Sanballat und Tobia, die überhaupt nicht begeistert sind von Nehemias Mission. Und Vers 19 kommt dann sogar noch ein Dritter dazu, ein Geshem. Ja, und wenn man so die Karte von Jerusalem vor Augen hat, dann wird deutlich, wie groß die Bedrohung war. Im Westen von Jerusalem ist das Meer. Und die drei anderen waren im Norden, im Osten und im Süden von Jerusalem. Jerusalem war also von Feinden umzingelt. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt so als Nehemia in Jerusalem ankommen würde, ich würde mir denken, was mache ich hier eigentlich? Ich könnte jetzt ganz entspannt meinen Spitzenjob machen. Stattdessen schlage ich mir die ganze Zeit diesen Trümmerhaufen und mit diesen nervigen Männern rum. Aber Nehemia denkt so nicht. Er stellt sich mutig vor die Feinde und sagt ihnen ins Gesicht, Vers 20, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir seine Knechte uns aufmachen und bauen. Ihr, da sagt er an Sanballat und Tobia und Geshem gerichtet, ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Bam. Ja, heute würde man sagen, in your face. Nehemia zeigt dir, um anderen beizustehen, um für andere zu kämpfen, musst du manchmal deine Komfortzone verlassen. Das muss nicht so radikal sein wie bei Nehemia. Wie gesagt, Nehemia hat hier eine ganz besondere Berufung. Und deine Verantwortung ist erstmal hier vor Ort. Aber wie bei Nehemia wird es definitiv nötig sein, dass du deine Komfortzone verlässt. Und das Zweite, was zum Kampf für deine Geschwister dazugehört, ist, dass du durchdacht rangehst. Oder anders gesagt, es ist gut und wichtig, dass du einen Plan hast. Ich weiß, es gibt Menschen, die neigen dazu, alles spontan zu machen. Und es gibt auch Menschen, die sind dabei deutlich talentierter als andere. Aber grundsätzlich sagt die Bibel, ein weiser Mensch geht durchdacht vor. Sprüche 21, Vers 5. Die Überlegungen des Fleißigen sind nur zum Vorteil. Aber wer allzu sehr eilt, hat nur Schaden davon. Ja, wenn du spontan auf eine neue, auf eine überraschende Situation reagierst, dann ist das eine Stärke. Aber wenn du dich spontan in etwas stürzt, von dem du eigentlich schon länger weißt und was du hättest planen können, dann ist das eine Schwäche. Und das gilt auch und ganz besonders, wenn es darum geht, anderen in Krisen zu helfen. Ja, Nehemia ist hier die ganze Zeit sehr geplant. Weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Er geht zum König, er hat diese panische Angst. Und dann ist dieser König ganz unerwartet, ganz handzahm. Erlaubt ihm zu gehen. Und dann ist Nehemia plötzlich wie ausgewechselt. Ja, erst kriegt er seinen Mund nicht auf. Und dann Kapitel 2, Vers 7. Okay, König, gut, ich brauche Genehmigung für deine Beamten vor Ort, dass ich wirklich berechtigt bin, da zu sein. Und Kapitel 2, Vers 8. Ich brauche einen Brief an deinen Oberförster, dass der uns genug Holz gibt, dass wir alles wieder aufbauen können. Das hat sich Nehemia nicht spontan überlegt. Dazu ist er viel zu aufgeregt. Und dazu weiß er auch nicht auswendig, wer der Oberförster irgendwo am anderen Ende des Persischen Reichs ist. Der hat seinen Besuch beim König gut und sorgfältig geplant. Und dann geht er nach Jerusalem. Und auch da ist spannend, wie geplant er vorgeht. Am Anfang geht er nämlich nur ganz heimlich und mit nur ganz wenigen Männern, um den Schaden zu begutachten. Mitten in der Nacht mit nur einem Esel. Ansonsten wusste keiner Bescheid, und es wird hier sehr klar betont, Vers 16. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die an dem Werk arbeiteten, nichts gesagt. Aber dann nimmt er alle mit, Vers 17. Da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Erst alleine und dann mit allen zusammen. Ja, und warum er erst alleine gegangen ist, das verrät uns die Bibel nicht. Aber der Punkt ist auch hier, Nehemia hat es gut geplant. Was mache ich aus Sicherheitsgründen vielleicht lieber ganz alleine und heimlich und nachts? Und ab welchem Punkt involviere ich andere? Wenn andere Christen in Krisen sind und du bekommst es mit, du bist bereit, dich für sie einzusetzen, dann zeigt dir Nehemia hier zwei wichtige Dinge. Erstens, sei bereit, deine Komfortzone zu verlassen. Es wird nötig sein. Und zweitens, überlege gut, wie du die Sache angehst. Es wird hilfreich sein. Aber warum? Warum kannst du überhaupt für andere da sein? Warum kannst du überhaupt mit ihnen fühlen, für sie beten, für sie kämpfen? Wir haben gesehen, du sollst es tun, weil du mit ihnen zur selben Familie gehörst. Aber das beantwortet noch nicht die Frage, warum du es kannst. Oder anders gesagt, die Frage, woher die Motivation und die Kraft dazu kommt, dich für andere einzusetzen. Woher kommt die Motivation, deine Komfortzone zu verlassen, um anderen zu helfen? Woher kommt die Kraft, um den anstrengenden Weg zu gehen, um anderen in Krisen beizustehen? Die Kraft kommt daher, dass du jemanden kennst, der sich für dich auf den Weg gemacht hat. Ja, nicht von Susa nach Jerusalem, sondern vom Himmel auf die Erde. Jesus, der Sohn Gottes, er war nicht einfach der Mundschenk eines irdischen Königs. Er war der Königssohn am Hof des universalen Königs. Und ohne dass er gemusst hätte, und ohne dass du es dir irgendwie verdient hättest, ist er von seinem Königshof in deine Krisen gekommen, in die Trümmer deines Lebens. Der Liederdichter Paul Gerhardt hat es schon vor Jahrhunderten mal so ausgedrückt. Nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, mit dem du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammers lasst, die kein Mensch kann aussagen, so fest umfangen hast. Jesus fühlt mit dir in deinen Krisen. Und zwar so wie kein anderer. Jesus betet für dich, wie niemand je für dich gebetet hat. Und Jesus hat für dich gekämpft, indem er sein Leben für dich gegeben hat. Als er von seinem Vater verlassen wurde, damit du in den Krisen deines Lebens nie mehr verlassen wirst. Und wenn du begreifst, dass Jesus das alles verlassen hat, um dir in deinen Trümmern beizustehen, nur dann findest du die Kraft und die Motivation, anderen beizustehen. Wenn wir Gottes Gnade im eigenen Leben begriffen haben, dann werden wir frei dazu, für andere zu kämpfen, die in Krisen stecken. Und genau das erlebt hier ja Nehemia. Er redet mit den Leuten in Jerusalem. Jetzt will er alle involvieren, Kapitel 2, Vers 18. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Ja, das ist Gottes erlebte Gnade im Leben von Nehemia und im Leben des Volkes. Die Leute hören das und dann heißt es weiter, in der zweiten Hälfte von Vers 18, da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Nehemia kannte hier die gütige Hand Gottes, die das Herz des Königs verändert hat, so dass er frei war, nach Jerusalem zu kommen. Du kennst den Sohn Gottes, der sich in deine Krisen gestürzt hat, damit du frei bist, deinen Geschwistern in ihren Krisen beizustehen. Amen.